Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hauptberuflich Depressiv. Heute mal eine etwas ungewöhnliche Episode, denn ich mache hier nur eine Einleitung und werde dann eine Podcast-Episode abspielen. Und zwar eine Podcast-Episode, bei der ich in einem anderen Podcast zu Gast war und über sehr, sehr viele Dinge gesprochen habe, die mich betreffen, bezüglich der Depressionen, Hilfe, Fuck-ups und so weiter und so fort. Und zwar war ich im Podcast von meinem sehr, sehr guten Freund Markus Köhnen. Markus ist ein sehr, sehr wichtiger Vertrauter in meinem Leben, war hautnah dabei, als ich meine allererste Panikattacke bekommen hatte und konnte mich da auch sehr, sehr gut abfangen. Also er kennt mich wirklich sehr, sehr gut. Und ich war in seinem Podcast der So geht Show. Und die So geht Show ist ein Hobbyprojekt von ihm, wo er mit Menschen spricht, die eine bestimmte Fähigkeit haben oder etwas vermitteln können oder sonst irgendetwas. Und ich hatte die Gelegenheit, mal nicht über mein eigentliches berufliches Thema, nämlich Podcasting, zu sprechen, sondern ich durfte über das Thema Depression sprechen. Und das war eine so wertvolle Folge, wie ich im Rückblick die Wahrnehmung hatte. Ich habe es mir also auch nochmal angehört, dass ich dachte, Mensch, ich muss die dir zeigen. Und wie kann ich das am besten machen? Ja, indem ich sie hier einbinde. Und das mache ich jetzt. Also, diese Episode, die jetzt gleich kommt, ist ein Interview. Und was soll ich sagen? Ich wünsche dir viel Freude dabei und vielleicht auch ein paar erhellende Momente. In diesem Sinne, viel Freude bei dem Podcast und bis gleich. Ach so, falls dir der Typ, der das Intro für Markus' Podcast gesprochen hat, irgendwie bekannt vorkommt, ja, war ich. Ist normalerweise nicht mein Brit, ich bin ja eher so der Stratege, aber für Markus habe ich super gerne das Intro gemacht, also nicht irritiert sein, ja, bin ich. Jetzt aber rein in die Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute mal ein bisschen andere Einleitung. Wir sprechen mit einem Mann, der ist Stage Diving, Rampensau, bekannt als Podcast-Held, als der Mann, der in Deutschland, wenn es um Podcast geht, die Massen begeistert, auf der Bühne steht und von da aus richtig performt. Und deswegen heißt die Episode heute auch So geht Depression. Heute bei mir ein Mann, der eine andere Seite hat und über die werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, lieber Gordon. Du bleibst bitte dran, wenn du wissen möchtest, wie ein erfolgreicher Unternehmer, Selbstständiger auch auf der anderen Seite im Dunklen unterwegs ist und was das vielleicht mit dir zu tun haben könnte. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
Da ist er. Willkommen, Gordon, für den Fall, dass du dich fragst, hey, warum seid ihr so vertraut? Wir kennen uns schon ein paar Minuten, sind schon ein bisschen länger unterwegs. Fortuna, 95 Olé.
Gordon, schön, dass unter anderem. Ja, hey, das ist total cool, dass ich hier sein darf. Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Markus und ich haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und das schätze und mag ich sehr. Und freue mich, dass ich hier bin und mal über das Thema reden darf, was nicht Podcasting ist. Und was mir aber, das kann ich so sagen, doch viel mehr am Herzen liegt.
Ja. Jetzt spreche ich mit dir nicht, weil du dir das irgendwie ausgedacht hast, sondern was sagt man da? Betroffener? Bist du Betroffener? Bist du davon betroffen?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Überlebender, manchmal sage ich Überlebender, weil das nur auch eine potenziell tödlich verlaufende Krankheit sein kann. Aber ich glaube, Betroffener ist, glaube ich, der nüchterne Ausdruck.
Weißt du noch, wie du es gemerkt hast? Merkt man? Also Leute, hört ein, also mit Gordon ist ja nicht so, ich habe auch so meine dunklen Momente und da denke ich auch immer wieder, hey, was ist hier los? Was passiert denn da? Und wenn du sagst, potenziell tödlich, wir sind wirklich bei dem Gedanken, das ist es jetzt, das war's, ich habe keinen Bock mehr.
Ja. Ja, also das ist schon einige Jahre her, aber man unterteilt ja den aktiven und den passiven Todeswunsch. Ne, dieses, ach komm, wenn du jetzt irgendwie morgen nicht mehr aufwachen würdest, das wäre jetzt nicht so das Problem. Und das hatte ich eine ganze Weile. Aber irgendwann wurden aus den Gedanken echte Ideen. und so reizvoll, ne, so komm, dann ist die ganze Scheiße vorbei. Und das ist tückisch, weil auf einmal die Vorteile, die Nachteile überwiegen. So. Und hätte ich meine Familie nicht, hätte ich meine Frau und meine Kinder nicht gehabt, dann glaube ich, sehe sie nicht hier. Das kann ich so rückblickend sagen. Und bin natürlich sehr, sehr froh, dass ich damals mein Leben nicht beendet habe, sondern dass ich dran geblieben bin und durchgewartet bin durch diese Zeit und durch diese schlimme Zeit. Ja.
Wir nehmen das jetzt hier auf, weil du unter anderem halt auch eine Botschaft hast und die ist: Hey, guck mal hin, wenn ich sie richtig verstehe, hey, A, du bist doch nicht alleine und B, hilf dir, hol dir Hilfe und achte auf dich und guck mal, was da so los ist, weil, und ich glaube, das ist auch nicht ganz unwesentlich, so ein, gerade so als Selbstständiger im Business, Unternehmer, so ein, hey, was bin ich überhaupt noch wert, wenn ich das nicht leisten kann, hey, was ist, ja, du nix, vielleicht sag du mal so ein bisschen in die Richtung.
Naja, es ist, es hat ja was mit dir selber zu tun, so. Und wenn du jetzt irgendwie eine Selbstständigkeit aufbaust, dann ist die ja mit dir verknüpft erstmal. So. Und selbst wenn du irgendwann ein Unternehmen draus baust, man, gut, wie bei Walt Disney steht auch nicht mehr Walt Disney dahinter und weiß ich nicht, ne? Es ist halt jemand anders, aber irgendwie du startest und du bist da der oder diejenige mit Verantwortung. Und wenn du dann schlechte Zeiten hast, die ich auch immer noch habe, ne, und wo ich dann auch mit mir selber hadere und wo ich auch merke, so, ich kann jetzt hier mich nicht so vermarkten, verkaufen, wie ich es vielleicht in anderen Situationen könnte, dann merkst du, dass das einen Impact auf dein Business hat, weil eben du mit der Depression verwachsen bist, verwoben bist, genauso wie du mit dem Business verwoben bist. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, um jetzt auch wieder so ein bisschen positiv zu werden, ist, dass es zwar eine potenziell tödlich verlaufende Krankheit ist, aber eine, die man auch vergleichsweise gut behandeln kann, wenn man sich eingesteht, dass man ein Problem hat.
Kannst du den Leuten da draußen, also ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder der andere sagt, ja, ich weiß nicht, nur weil ich ein paar Mal schlecht drauf bin. Also zum einen glaube ich, dass Depressionen nicht so wenige da draußen haben und zum anderen, dass die eigentliche Frage, kannst du, woran erkenne ich das? Also was sind so Alarmsignale oder wo sollte man mal hellhörig werden, wenn man so Dinge vielleicht nicht einmal, sondern mal häufiger denkt oder
ja. Was? Ja. Es ist ganz faszinierend. Vielleicht kann ich diese Geschichte erzählen, wenn ich darf. Ich war letztens schon anderthalb, zwei Jahre her. Ich war mit meinem Hund Bo im Wald und es gab irgendwie eine schlechte Nachricht. Ich weiß nicht mehr, irgendein Scheiß. Im Zweifel wollte das Finanzamt mehr Geld, als ich dachte, dass es bekommt. Also so vergleichsweise Peanuts, so, aber ärgerlich. Und ich war sauer. Und ich gehe durch den Wald und denke, Mensch, dieses blöde, nehmen wir es, Finanzamt. So, und merkte, wie ich sauer wurde. Und da merkte ich, dass ich sauer bin, aber nicht diese Spirale runtergehe. Ja. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Man kann, Depression ist nicht scheiße drauf sein. So, scheiße drauf sein ist im oder auch mal missgestimmt sein oder auch mal wirklich traurig sein, tief traurig, weinen, heulen, das ist alles so im normalen, in der normalen Spektrum der menschlichen Emotionen. Das sieht dann vielleicht mal so aus wie Depression, ist es aber nicht. Also, wenn aber diese Traurigkeit, dieses Gefühl von Trauer über einen vergleichsweise langen Zeitraum da ist, vielleicht über 2-3 Wochen, die genaue Definition habe ich nicht mehr im Kopf, aber es müssen halt mehrere Faktoren da sein, damit man zumindest diagnostisch sagen kann, das ist eine Depression. Unter anderem halt eben dieser, dass man so etwas fühlt wie verminderter Antrieb. Das ist so dieses Gefühl von, boah, alles ist super schwer. Es ist so wie, als wenn man durch Teer wartet. Es ist halt, ne, so, es ist alles irgendwie zäh und anstrengend, super müde, immer unausgeruht, schlechte, negative Selbstgespräche, also im Hirn, Selbstzweifel, dann vielleicht aber auch sowas wie, weiß ich nicht, Libido-Verlust oder sowas, sind alles Dinge, die halt passieren können. So. Und wenn die über einen vergleichsweise langen Zeitraum passieren, also 2-3 Wochen, dann kann man anfangen, da mal einen Blick drauf zu haben. Ja. Und dann kann man durchaus auch mal, wenn es wirklich über Wochen und teilweise Monate geht, weil man sich eben auch nicht eingestehen mag, dass da wirklich vielleicht was Größeres im Busch ist, dann sollte man auf jeden Fall sich Hilfe suchen. Da werden wir bestimmt noch drauf kommen, wie man sich Hilfe sucht. Aber es ist vor allem eine sehr tückische Krankheit, weil sie sich tarnt als etwas, was ein Stück weit normal ist. Also Trauer, Schlafstörungen und viele, viele andere Dinge oder verminderter Appetit oder auch mehr Appetit, das sind alles Dinge, die man irgendwie kennt. Aber sind die über einen langen Zeitraum da, dann darf man da wirklich drauf achten. Und wenn man das nicht tut, dann werden diese Symptomatiken immer schlimmer, bis man irgendwann nicht mehr aus dem Bett kommt, weil es wie Teer ist, weil jede Bewegung ist anstrengend und man fühlt sich wie in Watte. Es ist total freudlos, egal ob du irgendwo bist oder nicht. Das ist dann irgendwie scheißegal. Ich erinnere mich, dass ich, bevor diese Diagnose kam, was übrigens eines der besten Tage meines Lebens ist, rückblickend. Ich war auf einem Konzert von den Toten Hosen in Düsseldorf, also Heimspiel, also richtig volle Hütte und es war richtig geil, offensichtlich. Aber ich stand da und sah so am Rang, wir haben so Rangplätze noch bekommen und dann war so ein Rollstuhlplatz, ne, wo dann jemand im Rollstuhl sitzend mit einem Betreuer da war irgendwie. Und der junge Mann in diesem Rollstuhl ging voll ab und der hatte wirklich die Zeit seines Lebens und hatte richtig Spaß bei diesem geilen Konzert. Und dann sah ich mich irgendwie aus mir selber hochfahren, so wie so auf mich selber von oben nach unten betrachtend und dachte, Alter, warum fühlst du gar nichts? Weißt du? So, du fühlst nichts, keine Freude, du bist einfach nur wie in Watte. Und das sind so Dinge, diese Freudlosigkeit des Lebens, wenn die über einen langen Zeitraum da ist, dann muss man wirklich aufpassen und dann darf man sich Hilfe holen. Und wie gesagt, ich bin damit schon echt eine Weile unterwegs. Rückblickend wurde das so erklärt als sogenannte Double Depression. Es gibt so etwas wie eine Dysthymie. Das ist eine lange und zäh verlaufende depressive Sache, wo man aber nicht so eine Phase hat, wo wirklich alles komplett schlecht ist und mies ist, sondern das ist so ja über Jahre eigentlich. Ne? Und ich glaube, das ist so in meiner Familie drin. Ne? Wenn ich meinen Vater frage, hey, wie geht's, der sagt, ach okay, so. Und mehr als ach okay war mein Leben nicht. Ne? Ich habe halt irgendwie meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe eine tolle Frau, die ich liebe, und ich habe Kinder, die toll sind und so. Und ich habe dann zeitlang echt gedacht, ja, was bist du eigentlich für ein undankbares Arschloch, dass du hier keine Dankbarkeit und keine Freude genießt, so. Und dann ging es irgendwann los, dass das schlimmer wurde. Die schlechten Gedanken wurden schlimmer und die Gedanken, dann doch irgendwie aus dem Leben auszuscheiden, wurden mehr und, bis ich halt irgendwann an die richtige Therapeutin geraten bin und die gesagt hat, pass auf, Junge, du hast einfach eine Krankheit. Du musst nicht dein Leben lang so weiterleben. Du hast jetzt den Gegner erkannt, und du hast jetzt die Wahl, wie du damit umgehst. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und ich war so dankbar, dass endlich jemand sagte, hey, Junge, du bist krank. Und ich habe vorher alles gemacht, Blutuntersuchungen, habe ich irgendwie zu wenig Vitamin D, zu wenig Serotonin im Körper, habe ich irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion oder was weiß ich. Es war alles in Ordnung. Es war physisch alles in Ordnung. Aber da ich irgendwie mein Leben auf die Kette bekommen habe ich mich selber auch nicht als depressiv wahrgenommen. Und das ist halt echt eine tückische Kiste. Und sich da irgendwann einzugestehen, du brauchst Hilfe, das ist extrem wichtig.
Würdest du sagen, das ist als Mann nochmal so ein extra hartes Thema? Also das
zu erkennen, meine ich jetzt? Ja, zu erkennen auf jeden Fall. Frauen sind wesentlich sensibler, was sie selber angeht. Und sind auch eher in der Lage, sich Hilfe zu holen, als Männer es sind. Das ist, da sind Frauen wesentlich intelligenter, was das angeht. Und ich glaube, dass es auch so ein Gesellschaftsding ist, ne? Männer müssen stark sein, Männer müssen bla bla, dieser ganze Bullshit, den wir noch von unseren Eltern gelernt haben, das ist totaler Scheiß und es hilft überhaupt gar nicht, ne? So, und weiß ich nicht, so ein Scheiß wie, weiß ich nicht, Indianer kennen keinen Schmerz, Männer weinen nicht, diese richtige Scheiße, die wir halt ja mit der Muttermilch irgendwie bekommen haben. Und das hilft dann nicht, ne? Weil das der stereotype Mann ist einfach, zumindest bis vor ein paar Jahren, es ändert sich ja gerade, ne? Also ich merke schon auch, dass bei dem modernen Männerbild das ein Stück weit aufgebrochen wird, was ich sehr, sehr gut finde. Und aber so vor 5, 6, 7 Jahren, als es so richtig heavy wurde da bei mir, da war das natürlich ein echtes Problem, ne?
Wie hast du das gemacht? Weil ich habe jetzt ja eben, und ich habe dich ja kennengelernt, ich erinnere mich heute, Podcast-Helden-Konferenz.
Ja, kennengelernt haben wir uns auf der Konferenz vom Mike Pfingsten. Das ist sogar noch ein bisschen länger her.
Stimmt, das war nicht die Podcast-Helden, die meinte ich aber auch, genau. Das ist ja schon, keine Ahnung, graue Vorzeit, der Opa erzählt von früher. Was ich aber sagen möchte ist, da ist ja genau das passiert, dass die Leute dich, oder die meisten Leute da draußen dich auch, glaube ich, kennen als derjenige, der jetzt halt kein Problem hat vor Leuten, auf der Bühne stehen, sich exponieren, sich zu zeigen. Und genau hier, wie stelle ich mir das vor? Das heißt, du bist ja selber Podcast.
Ja, ich bin aber alleine auf der Bühne. Ja. Ne? So, das heißt, das ist ein ganz faszinierender Punkt, weil als wir diese Konferenz hatten von Mike damals, ich weiß, das war in Köln, ich kam auch ein bisschen spät, weil Köln halt immer Stau und so. Und
weil Köln halt Köln ist.
Und weil Köln halt Köln ist, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, genau. Jedenfalls kam ich da rein und dachte, boah, so viele Menschen, ne? Und ich, ne, dann irgendwie mich in die Kaffeemaschine gestellt und so weiter. Und das bin halt ich. Ich bin halt nicht so eine Rampensau eigentlich, aber ich kann gut auf einer Bühne sein, ich kann auch gut performen, weil da bin ich so für mich, weißt du, da habe ich so meinen Bereich. Und das ist dann auch so ein bisschen so eine Rolle, die ich einnehme, die natürlich irgendwie zu mir gehört, aber die mich auch so ein bisschen von der Realität abgeschirmt hat, ne? Weil ich kann jetzt hier gerade was liefern und ich kann mit Menschen reden und ich kann irgendwie hilfreich sein und so weiter. Und das, ja, der, ne, nach der Bühne oder nach der Präse oder was weiß ich, bin ich dann wieder der normale Mensch und oder damals normale Mensch und ja, unsicher, traurig und die ganzen anderen Dinge, die halt damals waren.
Du hast eben von deiner Familie gesprochen, von deiner Frau, von den Kindern und dem Umfeld. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich weiß, dass es so ist, weil wir haben drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, für das Umfeld auch nicht so leicht. Und es gibt hier, glaube ich, zwei Perspektiven auf das Ding. Zum einen ist es wirklich schwer, weil der Spruch, mit dem man um die Kurve kommt, ey, Kopf hoch, das wird schon wieder, ist halt auch scheiße. Das wird halt nicht wieder und schon gar nicht, wenn man in so einer tiefen Traurigkeit ist. Also von daher, hast du was da draußen für Leute, wo die Depression bereits diagnostiziert ist, aber auch für Leute, die vielleicht so eine Ahnung haben und auf der anderen Seite aber auch eine Sensibilität zu wecken, wenn ihr immer wieder sagt, komm, kneif den Arsch zusammen und Kopf hoch, das wird schon wieder, das hilft nicht, ganz im Gegenteil, das fuckt eher ab.
Total, total. Also es sind ja gut gemeinte Ratschläge, ne? Aber auch Ratschläge sind Schläge in diesem Zusammenhang, ne? Es ist oftmals, ich mache diesen Menschen und ich kenne diese Sprüche natürlich, ne? Ich kenne diese Sprüche, das heißt Sprüche, ich kenne diese Ratschläge. Nehmen wir sie einfach, wie sie sind, Ratschläge. Guck mal, muss vielleicht ein bisschen mehr Sport machen oder vielleicht isst mal mehr grünes Gemüse, weil das hebt die Stimmung. Oder auch das, was am heftigsten ist, eigentlich rückblickend, war das der heftigste. Ich habe auch schon mal schlechte Tage. Das ist ein Spruch, der richtig nachzwiebelt, weil man sich selber dann in dem Moment mehr denkt, okay, wenn andere auch genau das haben, was bin ich überhaupt für eine Wurst, ja? Wenn andere irgendwie ihr Leben auf die Kette kriegen und die haben das Gleiche, die empfinden das genauso, Junge, wenn das Leben ist, dann will ich das nicht. Ne? Und da, sobald Gedanken dieser Art in den Kopf kommen, ist es nicht zu spät, aber dann ist höchste Eisenbahn. Ne? Wenn man Menschen helfen möchte, vielleicht können wir da nochmal eine kurze Brücke zu schlagen, wenn jemand mit depressiven Menschen zu tun hat, dann hilft es auch nicht unbedingt, da muss man die auch nicht in Watte packen. Ne? Auch in der Therapie wird sehr viel gelacht. Man darf auch als Mensch mit Depressionen auch so etwas wie Humor haben. Das ist ein bisschen schwierig, weil man auch selber denkt, okay, jetzt sehe ich von außen nicht mehr depressiv aus, jetzt denken alle, ich bin wieder gesund. Aber im Endeffekt ist es so, dass man einfach da sein sollte. Das ist das Beste, was du machen kannst. Dass du sagst, hey, ich kann mich nicht in dich reinfühlen, ich kann es nicht fühlen, wie du dich fühlst. Ich sehe aber, dass du leidest. Ich bin da für dich. Ich bin da. So, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mit mir reden, rede ich mit dir. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest einfach nur hier sein und ich soll einfach nur die Klappe halten, dann bin ich hier und halt die Klappe. Sobald du etwas brauchst, bin ich für dich da. So, und das ist die Einstellung, die man haben sollte. Einem Menschen mit Depression gegenüber. Es ist ja was anderes, wenn diese Person mit Depressionen, mit Aggressivität ein Problem hat. Das war leider bei mir der Fall. Ja. Dass ich dann einfach auch gemerkt habe, ich bin meinen Kindern, meiner Frau gegenüber super kurze Zündschnur. Und auch wo ich auch gemerkt habe, dass ich Sachen mache, einfach nur um mich zu verletzen. Ne? Dass ich irgendwie meiner Tochter einen Spruch, es war, glaube ich, rückblickend nie wirklich, dass es jetzt irgendwie grenzwertig war, aber ich war ruppig, so kann man es, glaube ich, sagen, ruppig und sehr kurze Zündschnur gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, und das ist natürlich auch scheiße. Da darf man natürlich auch als Partner irgendwann sagen, so pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte, dass du dir jetzt Hilfe holst, weil offensichtlich hast du ein Problem. Das ist dann, also man muss dann auch ein Stück weit auf sich selber achten, weil sonst kommt man in die gleiche Scheißkerbe. Ne? Also wenn man zu viel aufopfert und zu viel dem auch depressiven Menschen gegenüber zu viel sich selber aufopfert, dann ja, ist man halt einfach irgendwann selber in der gleichen Situation. Deswegen muss man da immer ein bisschen gucken. Aber wenn es da so, üblicherweise sind es ja meistens Menschen, die Antriebsschwierigkeiten haben oder auch nicht so richtig aus sich rauskommen.
Wir machen gleich mit dem Antriebsschwierigkeiten aus sich rauskommen. Vielleicht ist es nur eine Impuls, den ich jetzt habe, der in die vollkommen falsche Richtung geht. Aber es gibt ja ganz offensichtlich auch viele Leute, die bei denen man überhaupt nicht auch nur darüber nachdenkt, ob die das haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gehen wir mal ganz weit weg, Robin Williams oder wenn wir jetzt auch Thorsten Sträter oder Kurt Krömer, alles Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und die mega witzig sind, wo niemand immer, totale lustige Jungs alle. Und ich glaube, dieses Verstecken oder dieses, hey, der ist total gut drauf. Das kann auch sehr gut nur ein Kostüm sein. Und ich glaube, dass das Bewusstsein darauf zu achten, neben dem, hey, ich bin da draußen irgendwie offensiv und exponiert, eine gute Idee ist.
Na klar, dass diese Mechanismen erarbeitet man sich ja dann irgendwann, ne? So dass man. Du siehst es den Leuten halt auch nicht an, das ist ja auch das Trügerische. Ne? Du kriegst irgendwie diese Diagnose und guckst dir in den Spiegel und denkst, ja, ich sehe aber gar nicht so aus. Ne? Und das ist auch eine Mehr, dass man immer traurig ist. Ne? Also auch wenn man so Phasen hat, dass man ist ja trotzdem irgendwie lebensfähig, weißt du? Und, ja, und dann sieht man das einfach auch nicht wirklich. Und das ist von außen auch wirklich sehr schwer wahrzunehmen. Ne? Manchmal kommen da so Begleiterkrankungen oder Begleitsymptomatiken dazu, wie zu viel Alkohol oder auch eine Angststörung oder sowas. Das kann halt dann auch irgendwie eine Rolle spielen. Und also da darf man schon aufmerksam sein. Es ist nicht wirklich leicht zu erkennen.
Okay. Jetzt hast du von Hilfe gesprochen. Die beste Hilfe ist googeln, Depression selbst therapieren, oder?
Das ist das ganz genau, ganz genau. Ja, richtig. Ein gutes Buch lesen, Kopf hoch und immer in den Wald gehen.
Ja, okay. Hätten wir das noch gestellt, aber vielleicht genau. Hast du eine Alternative, die man auch noch machen könnte.
Ja, also ich sag mal, unser Gesundheitssystem hier in Deutschland, gerade was so die Hilfe für psychisch erkrankte Menschen angeht, ist nicht einfach. Das muss man mal so sagen. Aber wenn du, und das rede ich jetzt mal so an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich mich jetzt quasi, wenn du das Gefühl hast, dir geht's nicht gut, dann musst du dich nicht auf eine Warteliste setzen oder sonst irgendwie, weil viele dann auch nicht wissen, okay, was mache ich jetzt eigentlich als nächstes? So. Man kann, wenn es echt hart auf hart kommt, ne, wenn man wirklich Gedanken hat und man überlegt wirklich, wie man sich das Leben nimmt, in so einem richtigen Worst-Worst-Szenario, kann man sich auch einfach vom RTW abholen lassen oder selber in die Klinik fahren und sagen, hey, ich glaube, schwierig. Und dann kümmert man sich erstmal um dich. Ne? Da muss man nicht irgendwie erst zum Hausarzt und dann Überweisung oder sowas bis dahin, passiert viel. So, lass dir direkt irgendwie selber helfen. So, wenn du das Gefühl hast, so Mensch, ich weiß nicht, es könnte vielleicht eine Depression sein, ich bin mir aber nicht sicher, dann haben diese
Da gibt es von der Krankenkassen eine von der Kassenärztlichen Vereinigung, so heißt das, Termine bei Psychiatern und Psychologen, die freigehalten werden für eine Erstdiagnostik. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst zu einem, rufst dann da an, den können wir vielleicht in die Shownotes packen oder sowas. Du rufst dann da an, kriegst einen Termin irgendwo in deiner Nähe bei irgendeinem Psychologen, der oder die halt mal einen Blick drauf wirft. So sagt dir, so wie geht's dir, was machst du so, wie fühlst du dich? Und dann kriegst du in der Regel innerhalb dieses Gesprächs auch die Diagnose und du bekommst einen Zettel, mit dem du dich dann quasi auf Wartelisten setzen kannst. Ja? Vielleicht auch eine Empfehlung für den Hausarzt, für eine Medikation oder sowas, was auch völlig in Ordnung ist. Und dann muss man leider auf Wartelisten warten oder ne, sich auf Wartelisten setzen lassen. Wobei es auch die Möglichkeit gibt, dass vielleicht nochmal ganz
kurz. Lass mich kurz reichen. Du sagst, dann bin ich auf dieser Warteliste und krieg eine Medikation in der Zeit, aber geht's dir? Ist es dir in der Zeit dann direkt besser geworden oder also diese Medikation ist dann eine Übergangslösung oder wie geht es da weiter? Da würde ich gerne rein.
Ja, also das kommt ein bisschen darauf an, wie lange du, also ob du auch einen Platz bei einem Psychiater bekommen hast. Das ist immer auch ganz wichtig zu unterscheiden, weil wenn du jetzt erwartest, dass du eine Gesprächstherapie bekommst bei einem Psychiater, dann kann das sein, dass du die bekommst, aber Psychiater sind Ärzte. Die können eine psychologische Zusatzausbildung haben, dass die auch eine Gesprächstherapie machen können, aber Psychiater sind Ärzte. So, die verschreiben dir Zeugs. Und dann gibt es Psychologen und Psychologinnen, das ist halt ein separater Studiengang, das sind keine Ärzte. So, das sind dann in der Regel halt wirklich Therapeuten. Und da gibt es dann so Sachen wie Gesprächstherapie. Am besten hat man beides. Ne, dass man sagt, okay, ich setze mich auf eine Warteliste und vielleicht kann mein Hausarzt mir irgendetwas verschreiben, was meine Stimmung aufhält zum Beispiel. Okay. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß auch, dass viele ein echtes Thema mit Medikamenten haben oder sowas. Da darf man aber wirklich entspannt sein. Diese Medikamente machen die Depression nicht weg. Diese Medikamente sorgen dafür, dass es einem besser geht und überhaupt erst therapiefähig ist. Ne? Und man ist auch nicht auf einmal ein anderer Mensch und auch nicht süchtig und all so Sachen. Das sind also viele Mythen, die da, also kommt natürlich darauf an, was du für ein Medikament bekommst, so die härteren Sachen, die muss man dann vielleicht auch mal ausschleichen, so, aber es ist nichts, was jetzt irgendwie heftig abhängig macht oder sowas. Also da darf man sich auch ein bisschen von frei machen. Ne? Aber diese Medikation hilft dann dabei, dass es einem vielleicht ein bisschen besser geht und dann auf einen Therapieplatz zu warten, dann dass eben diese Zeit überbrücken kann. Es ist auch völlig in Ordnung und das wissen auch nicht viele, dass man eben auch sich auf Gruppentherapieplätze anmelden kann. Das kann man auch beides machen, dass man sowohl auf Wartelisten bei mehreren Psychologinnen oder für Gesprächstherapie ist und gleichzeitig auch in Gruppentherapie. Das ist völlig in Ordnung. Und für Gruppentherapie gibt's halt eben auch einige, gibt's eher Plätze als in der Einzeltherapie. Und genau, was das angeht, die wichtigsten Punkte, was so die Profis angeht. Ansonsten fand ich's total gut zu wissen, dass ich eine Depression habe und dass das nicht ich bin, der so ist. Und dann helfen aber auch so Sachen wie Bewegung. Das hilft sehr, ne? Also sich sportlich zu betätigen, sofern vom Antrieb möglich. Es hilft, darüber zu reden. Es gibt eine ganze Menge Anlaufstellen, wo Menschen mit einer Depression sich hinmelden können, wenn irgendwas ist. Vielleicht ist auch der ein oder die andere in der Lage, eine Kur zu beantragen oder sowas. Das sind alles Dinge, die halt die Wartezeit verkürzen können, während man eben auf einen Therapieplatz wartet.
Würdest du sagen, du bist geheilt?
Nein. Also es ist so, dass wenn du jetzt eine depressive Episode hast, also wirklich, dass du einmal wirklich so eine schlechte Phase hast und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn man das mal so statistisch sich anschaut. Aber es kann sein, dass man danach wieder der Alte ist. Also das heißt, dass es auch wirklich geheilt ist. Ne? Dann kann es sein, dass es wiederkommt, aber das muss nicht, ne, aber dann kann man auch sowas sein wie geheilt. Ich trage diese ganze Sache schon so viele Jahre mit mir rum, dass ich nicht davon ausgehe, jemals geheilt zu sein, weil es, glaube ich, einfach so verwoben ist mit meiner Persönlichkeit. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, ich habe den Eindruck, dass es mir immer besser gelingt, diese Phasen, die ich habe, vorherzusehen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Also ich habe so auch in der Therapie so etwas mitgenommen wie so meine Sicherheitsmechanismen, die quasi so levelweise angeordnet sind, so dass ich auch merke, okay, jetzt kommen wir dem Point of No Return irgendwie zu nahe. Lass uns mal gucken, dass wir hier eine harte Bremsung machen. Ne? Ich kann das immer so ein bisschen vergleichen wie, wenn du am Strand bist und die Welle kommt. Du siehst sie auch dann schon ein bisschen früher und du fängst an, dich so mit so einer Rotationsbewegung so in den Sand reinzubohren. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder. Dann kommt die Welle und dann geht die Welle. Dann ist man aber relativ stabil. Ne? So, und wenn aber eine größere Welle kommt und du hast sie nicht gesehen oder zu spät gesehen, dann kann es sogar sein, dass sie dich von den Füßen reißt. Und genau das erlebe ich. Ich sehe die Welle kommen, ich bereite mich vor. Es kann sein, dass es mir dann auch ein paar Tage nicht so gut geht. Aber ich weiß dann kognitiv, es geht wieder vorbei. Und ich achte in diesen Zeiten besonders auf mich. Da gibt's von meiner Therapeutin den Ausspruch, nur Bedürfnisse, keine Anforderungen. Weil das gerade für Selbstständige ein Thema ist. Dass man da auch wirklich zu viel für andere, zu viel in Projekten ist und sich selber vergisst. Und da muss man wirklich aufpassen, gerade wenn man mit der Depression zu tun hat.
Leute, nehmt das mal mit. Keine Ansprüche, nur Bedürfnisse. Du hast gerade was Spannendes gesagt, da möchte ich gerne noch mal kurz hinrudern. Und zwar sagtest du, nein, mit der Heilung, das, so habe ich es auch verstanden, funktioniert nicht so hundertprozentig.
Bei mir
ja, jetzt. Ja, genau. Aber es kann sein, dass man dann wieder der Alte ist. Und hier möchte ich bei dir hin. Gibt's den Alten? Einen Gordon ohne?
Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Es ist ja immer so eine Frage so mit Erziehung und Genetik. Auch da gibt's ja auch keine finalen Schlüsse. Wo kommt die Depression jetzt her? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine richtige Scheiße erlebt hast, einen schlimmen Autounfall, einen schlimmen Verlust, dass man da posttraumatisch irgendwas entwickelt, ist, glaube ich, klar. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Ich glaube, dass es so etwas gibt wie eine Prädisposition, dass man vielleicht irgendwie genetisch da schon ein bisschen vorbelastet ist. Dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere schlimmere oder doofe Erfahrung in der Jugendzeit, in der Prägephase und dann ist das irgendwie passiert. Ich glaube, dass es bei mir der Fall gewesen ist, weil ich kenne mich eigentlich nicht anders als so wie vor der Diagnose. Und deswegen kann ich sagen, ich bin nach dieser Diagnose ein komplett anderer Mensch und ein viel, viel besserer Mensch als vorher. Also mir geht es seitdem viel besser als vorher. Einfach weil ich viel mehr über mich verstanden habe, mich verstehe jetzt und mich ein Stück weit mehr in den Fokus rücke. Und das tut mir als Mensch ziemlich gut.
Ja, lass uns das bitte nehmen. Du hast gerade was wichtig. Du bist als Mensch für dich, also du kommst besser klar, du hast mehr Spaß, mehr Freude, so verstehe ich das, weil du sagtest, ja, ich bin jetzt ein besserer Mensch. Das konnotiert ja ein Stück weit, dass du mit einer Depression kein guter Mensch bist und deswegen minderwertig, du kriegst es nicht auf die Kette, lass dich einfach irgendwie, und das ist ja genau das, was du auch, und das ist ja einer der Dinge, einer der Mechanismen, die du jetzt nachher gemacht hast, deswegen sprechen wir auch, du hast einen Podcast für Menschen, die in die Richtung unterwegs sind oder das merken, können wir gleich natürlich nochmal zu kommen und möchte auch unbedingt drüber sprechen. Und dann gibt's ja auch noch einen Aspekt, dass das jetzt anhört, dass der Gordon in so Momenten traurig in der Ecke sitzt. Und es gibt Momente, vermutlich, also ich weiß es ja auch aus meinem Netzwerk, gerade bei den neuen Medien WhatsApp, dann hörst du 2 Wochen von den Menschen nichts. Und das ist so, weil die einfach in einer beschissenen Situation sind. Und dann gibt es auch nichts, dreimal nachzufragen, zu sagen, kann ich was für dich tun? Nee, kannst du nicht, halt einfach die Fresse sein, nur da. Aber trotzdem, jetzt haben wir zum einen deinen Podcast, sag da bitte was zu, weil ich den als mega hilfreich empfinde. Und zum anderen ist jetzt auf der einen Seite der Gedanke der traurige Gordon, und auf der anderen Seite weiß ich, dass du Sachen wie Krav Maga machst, was jetzt mit Traurigkeit so vermutlich erstmal gar nichts zu tun hat. Wie passt das alles zusammen und bestätigt das am Ende nur, dass jeder Mensch genau wie jede Depression mal komplett einzigartig ist?
Also zum einen das und zum anderen würde ich gerne noch mal auf einen Punkt rekurrieren, den du angesprochen hast, nämlich besserer Mensch. Das ist eine Bewertung, da hast du vollkommen recht. Natürlich war ich vor der Diagnose genauso ein wertvoller Mensch. Nur das habe ich nicht wahrgenommen. Das konnte ich erst nach der Depression wahrnehmen. Ja, das ist rückblickend ganz, ganz wichtig, weil du hast natürlich vollkommen recht. Natürlich ist es nicht so, dass meine Gedanken wahr waren. Ne? Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber man sollte nicht alles glauben, was man denkt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber dort, wo du auch recht hast, ist, dass man seine Mechanismen findet, wie man damit umgeht und die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine depressive Episode nochmal erlebt, zumindest verringern kann. Ne? Bei mir ist es tatsächlich Sport. Ich sehe jetzt nicht so aus wie der große Marathonläufer, aber ich mache halt gern so Kraft- und Kampfsportsachen. Mir hilft das unheimlich, wenn ich richtig im Sack bin. Und das ist halt bei so Krav Maga Training, Selbstverteidigungstraining auch sehr, sehr, sehr oft der Fall. Und ich konnte da auch ein Stück weit Selbstwirksamkeit wiedersehen. Ne? Also du begibst dich in Situationen, wo du früher wirklich Angst hattest, oder wo du gedacht hast, boah, jetzt krieg ich hier richtig aufs Maul, auf gut Deutsch gesagt, und wie du dann merkst, so, hey, nee, gar nicht so. Du bist mittlerweile so drauf und so vorsichtig, aber wenn es sein muss, einfach bist du in der Lage, die Hölle loszubrechen. Und das ist, das hat für den Selbstwert einen unglaublichen Push gegeben. Ne? Weil, also gerade Krav Maga ist, also gerade Selbstverteidigung ist total interessant, weil man über sich selber und gerade über die Depression, das ist eine total faszinierende Verbindung, weil wenn du so etwas erlebst wie Angst, wenn du so etwas erlebst wie Furcht, dann ist der beste Weg nicht die Vermeidung, sondern einfach da durchzugehen. Sich wirklich aufzuraufen und sagen, der Weg geht durch die Angst, durch die Angst durch. Und das ist das Gleiche, was man bei der Selbstverteidigung lernt. Wenn du es nicht vermeiden kannst, wenn du nicht in der Lage bist, wegzukommen, dann musst du durch. Dann musst du wirklich alles geben und durch und ran an den Gegner und im Infight wirklich durch. Und das ist bei der Depression genauso. Es hilft überhaupt gar nichts, es wegzuschieben oder sich halt irgendwie zu betrinken oder Drogen zu nehmen oder exzessiv Party zu machen. Das macht das für den Moment gut, aber danach, the day after, ist das wieder da. Und das ist nicht, man muss sich dem stellen. Und das ist wichtig. Und dann kann man auch Mechanismen für sich selber finden, die einem gut tun. Und dann sitzt man auch, also selbst wenn ich düstere Zeiten habe, ist das nie, es ist nie wieder so gewesen wie vor den Therapien, nie wieder. Und ich erlebe auch, dass ich immer häufiger nicht den Strudel abwärts gehe, dass tatsächlich auch so ein bisschen unterbewusst die Mechanismen schon greifen. Das ist erstmal ist es so eine achtsame Sache, so okay, jetzt muss ich auf mich aufpassen. Und weißt du was? Okay, ich erlebe gerade die totale Scheiße und was ist jetzt hier eigentlich mit mir? Ne, so, und dann, das sind so kognitive Prozesse, die da irgendwie passieren, weil wir zwischen Reiz und Reaktion irgendwie Unterbrecher machen. Ja, ich mache das mit dem Journaling zum Beispiel. Ich schreibe sehr viel über meinen Tag und dann auch so Rapid Logging mäßig. Also ich, wie so ein kleines Logbuch habe ich da, wo ich halt so, gerade geht's mir scheiße. Warum eigentlich? So, und dann denke ich mir, okay, eigentlich, vielleicht habe ich nur Hunger. Oder manchmal ist es auch irgendwas. Und ich hatte letztens so einen Punkt. Mir ging's überhaupt nicht gut. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Habe ich auch nicht sehr auf mich geachtet. Und war wirklich, also ich hätte da durchaus diesen Abwärtsstrudel gehen können, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, Gordon, es hat doch sowieso keinen Sinn heute, wenn du jetzt, kannst jetzt hier noch so lange auf den Laptop gucken, du wirst heute nicht mehr produktiv. Also habe ich den Rechner zugeklappt, Netflix angemacht, mich auf die Couch gelegt, mein Hund hat sich an mich rangeschmissen, habe ich erstmal eine Stunde gepennt, ja, und danach ging es besser. Ja, und dann kann ich immer noch entscheiden, will ich den Rechner nochmal aufklappen, oder gucke ich noch ein bisschen Netflix? Weil ich kann's, ne, also ich kann mich ja jetzt nicht zwingen. Das ist jetzt für Selbstständige ein bisschen leichter vielleicht als für Angestellte, aber auch da kann man sich ja krank schreiben. Ich meine, sorry, dann, ne, wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist, ist man krank. Ob es jetzt eine Erkältung ist oder ob es schlimme Gedanken sind.
Hier sind wir übrigens, glaube ich, mitten in einem ganz, ganz zentralen Punkt Selbstwert, nämlich das ist genau das Thema, sich das wert zu sein. Bevor jetzt da draußen Leute schreiben, ey Idioten, ihr macht hier Werbung für irgendwelches, wir hauen allen auf die Fresse Training. Nein, das ist nicht die Idee. Grüße gehen in unserem Fall raus an Jochen Wiebe, krass Maga. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ihr das möchtet, guckt mal, Graf Maga, aber das ist jetzt, es geht jetzt gar nicht um genau dieses Thema. Es geht ganz einfach darum, um Wehrhaftigkeit, Self-Awareness, situative Awareness. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, nur das als Disclaimer für den Fall, dass da jetzt ein Missverständnis auftaucht.
Nein. Genau, ist kein MMA, ist kein Boxen, ist nicht irgendwie sich blutig kloppen. Im Gegenteil, es hat viel mit Achtsamkeit zu tun und mit Selbstwirksamkeit und dergleichen mehr. Definitiv. Es ist etwas Ganzheitliches. Ich glaube, so kann man das nennen.
Exakt. Ja. Genau. So, dann lass uns jetzt den Twist noch zum guten Schluss sozusagen zu dem, wie du damit umgehst. Ich glaube, jeder geht mit der Kommunikation seiner Krankheit komplett anders um. Und bei dir ist es so, dass du gesagt hast, okay, ich glaube, es ist eine gute Idee, da mal einen Podcast drüber zu machen. Mhm. Warum dir jetzt ein Podcast angefallen ist, weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung, aber das war jetzt halt dein Weg damit.
Moment,
ist es ein Weg, damit umzugehen? Ist es damit ein Weg, das zu kommunizieren? Ist es was ist das überhaupt für ein Weg? Warum?
Ja, habe ich mir auch lange überlegt, wie ich das mache. Ich hatte diese Idee, den Podcast zu starten, schon sehr, sehr früh. Weil ich mir gedacht habe, Mensch, wäre doch super, wenn ich mich dabei begleite, wie ich gesünder werde. Und dann habe ich gemerkt, diese Krankheit hat ja was mit Antrieb zu tun und das kann ich nicht leisten. Und zum anderen, und das war mir super wichtig, ich wollte ganz bewusst diesen Podcast nicht machen, um eine Katharsis zu erleben, dass der Podcast dafür sorgt, dass es mir besser geht. Ich wollte diesen Podcast erst dann machen, wenn ich soweit fit bin, um relativ nüchtern über Erlebnisse und Erfahrungen zu sprechen, weil ich den Podcast ja für andere machen möchte. Ich wollte auf gar keinen Fall das Gefühl vermitteln, der macht das für sich selber, damit es ihm selber besser geht. So. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich diesen Podcast zu starten als Zeichen, zum einen natürlich, um so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu legen und zum anderen aber auch zu zeigen, dass man nicht alleine ist mit der Scheiße. Das sind die Dinge, die ich zurückgespiegelt bekomme. Dass die Menschen sagen, es ist mir eigentlich schon fast egal, ob du da jetzt einen Tipp gibst oder keinen Tipp gibst. Ich finde es einfach toll, dass ich da leider im Moment etwas unregelmäßig dir zuhören kann und das Gefühl habe, ich bin nicht alleine. Und das ist unglaublich wertvoll. Und das ist halt die Reaktion. Und ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften über Instagram, weil ich da mit dem Kanal da auch relativ aktiv bin und ich immer wieder auffordere, dann auch irgendwie sich zu melden oder einfach mal Hallo zu sagen. Und da melden sich Menschen, die sagen, ey, das hilft mir total, einfach jemandem zuzuhören, der da ja auch nicht immer bierernst, aber schon irgendwie glaubhaft über das Thema spricht. Und eine Folge ist die am meisten heruntergeladen worden ist. Es ist die Folge zum Thema Suizidalität. Und auf der einen Seite erschreckt mich das, auf der anderen Seite macht es mich aber auch froh, dass Menschen dann mit sich dann reden und oder halt über sich nachdenken. Und es gab eine Instagram-Nachricht von einer Person, die geschrieben hat, diese Folge war der Grund, warum ich mich habe einweisen lassen. So, und ich bin nicht verantwortlich für die Menschen, ne? So, aber ich kann einen kleinen Beitrag leisten mit so einem Projekt. Ich kann Aufmerksamkeit auf ein Thema richten. Und gerade diese Person, die sich hat einweisen lassen, mit der bin ich noch lose in Kontakt. Der hat es überlebt, ne? Und er ist wieder in einer Wiedereingliederung im Job und so. Und das finde ich total toll, ne? Dass so etwas wie ein Podcast solche Veränderungen machen kann oder begleiten kann ein Stück weit, ne? Und das motiviert mich total. Und ich denke, das macht diesen Kanal auch so wichtig für Menschen und die Gesellschaft.
Mega. Gordon, wir sprechen übrigens für dich da draußen von dem Podcast Hauptberuflich Depressiv. Du findest den Link zur Kassenärztlichen Vereinigung, von dem der Gordon eben gesprochen hat, in den Shownotes. Du findest natürlich auch den Link zu dem Podcast in den Shownotes. Und das, wo wir jetzt auch nicht weiter sprechen werden, wirst du in den Shownotes finden, nämlich warum der Gordon, was der eigentlich so tut. Er hat von seinem Business gesprochen als Podcast-Berater. Werden wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wenn du den Gordon noch nicht kennst, wirst du ihn da rausfinden. Und wenn du dann Need hast, dann melde dich da bei ihm. Und wir packen auch den Instagram-Link mit rein, wenn du da mal gucken möchtest. Zu guter Letzt eine Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte. Und zwar, stell dir vor, du hast in Deutschland die Möglichkeit, 2 Wochen lang alle Plakatwände mit deiner Botschaft zu bekleben. Zum guten Schluss, Gordon, mit was möchtest du denn den Leuten da draußen sagen? Was sehen wir 2 Wochen lang auf allen Parkwänden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die große Message ist, pass auf dich auf. Das klingt wie so eine Binse, ne? Aber wir machen das nicht so richtig. Wir achten nicht so richtig auf uns. Und das dürfen wir wieder lernen. Wir dürfen wieder lernen, auf unsere Bedürfnisse zu achten, ohne selbstsüchtig zu sein und auf unsere Energie und unsere Ressourcen aufzupassen. Ich glaube, vielleicht ist sogar dieses Ressourcending ein Thema. Es ist ein globales Thema, es ist aber auch ein intrapersonelles Thema. Weil Ressourcen sind nicht unendlich verfügbar. Ja, genauso wie Energie und gute Laune auch nicht unendlich verfügbar ist. Also passt auf euch auf.
Gordon, danke dir fürs Interview. Pass auf dich auf.
Pass du auf dich auf. Tschüss.
So, danke dir fürs Zugucken dieser Episode. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mich doch einfach wissen, was dir genau gefallen hat. Wenn du ein Thema hast, was du unbedingt mal in dieser Show haben möchtest, dann schreib mir das doch. Und wenn du das Ding jetzt hier auf YouTube guckst, dann schau doch mal hier und guck dir mal das Video vielleicht noch an. Ciao, bis zum nächsten Mal.